du warst ja selbst auch mehrfach in Argentinien und hast das Buch Sin Patron übersetzt und dir das da vielleicht auch angeguckt. Was ist denn das für eine Bewegung, die Sin Patrons?
Also die Idee ist hauptsächlich, dass man den Eigentümer entweder erst noch los wird, bevor er die ganze Fabrik ausschlachten kann und nichts mehr zum Widerstatten da ist, oder er ist einfach schon weg und man muss es halt selber machen oder es geht nicht mehr. Also Patron ist einfach der Eigentümer oder der Herr, der Chef, der Boss, den man einfach nicht mehr haben will. Ja, davon gibt es halt mehr als 300 solche Betriebe in Argentinien mittlerweile, die grob unter dieser Überschrift laufen. Manche sagen dann auch lieber Sin Patrones, wir wollen gar keine Chefs haben. Also nicht bloß den einen schlechten, sondern generell nicht mehr.
Diese Bewegung, die entstand ja Ende der 90er Jahre. Was waren das denn da für politische und soziale Umstände oder auch Geschäftsbedingungen, die dann dazu geführt haben, dass das eine Maßnahme wurde?
Also die Ausgangssituation, weshalb es auch diese Welle davon gab, war tatsächlich eine extreme Krise, riesige Massenarbeitslosigkeit in Argentinien. Der Schutz für die einheimische Industrie durch die Politik war einfach weggefallen. Man hat das Land einfach aufgemacht für alle Arten von internationalem Kapital, Spekulation, aber auch deren Produkten. Und die Leute wussten, wenn sie sowas jetzt nicht machen, dann sind sie einfach auf der Straße, dann müssen sie einfach Kartons aus dem Müll holen oder gar nichts mehr für ihren Lebensunterhalt. In der Situation ging das los, einfach als alternativlose Geschichte, man konnte das machen. Man musste auch erstmal lernen, wie es geht. Als das dann irgendwann angefangen hatte, war diese krasse Ausnahmesituation gar nicht mehr nötig. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen diese Eigendynamik dieser Geschichte. Sobald Leute wissen, dass das geht und sobald sie Vorbilder haben, Beispiele haben, fangen sie auch wirklich an, das ohne solche große Not durchaus auch zu tun, in Erwägung zu ziehen. Weshalb eigentlich auch alle Regierungen, alle staatlichen Organisationen die ganze Zeit versucht haben, das irgendwie niedrig zu halten, weil es einfach um sich greift, weil es wirklich ein sehr dynamisches Beispiel ist.
Wie kann ich mir das jetzt oder wie können sich das die Hörerinnen und Hörer denn vorstellen, wie sowas abläuft, organisatorisch, solche Betriebsbesetzungen?
Also prinzipiell ist das was, was auch in jedem Land geht, das ein Insolvenzrecht hat. Das heißt, sobald der Betrieb in diesem Insolvenzprozess ist, kann die Belegschaft eine Genossenschaft gründen, eine Kooperative gründen und an dem Insolvenzverfahren teilnehmen und das beanspruchen. Das ist eigentlich in fast jedem Land vorgesehen auch. Das sagt ihm bloß keiner. Das ist halt einfach nichts, was man jetzt von der Gewerkschaft oder der Landesregierung zu hören bekommt. Die Insolvenzverwalter haben meistens gar nichts dagegen, wenn es dahin kommt. Die sind dann froh, dass jemand den Laden übernimmt. Case closed, alles schon passiert. Ja, und dann der konkrete Ablauf hängt dann davon ab, also sozusagen, ob der Eigentümer überhaupt noch da ist, ob das der Betrieb schon stillgelegt wurde letzten Endes. Grundsätzlich muss man halt eben irgendwie verhindern, dass der Betrieb nicht mehr benutzbar ist, dass man also noch Anlagen zum Produzieren hat oder was auch immer da halt nötig ist. Und das ist halt der Moment der Besetzung, also wo man dann möglicherweise reingehen muss, um zu verhindern, dass das leergeräumt wird. Da haben halt auch in Argentinien viele Leute immer noch Verfahren wegen Landfriedensbruch dann am Hals. Also das ist sozusagen die rechtliche Grauzone, wo man aber auch merkt, dass es eine politische Frage ist. Also in dem Moment, wo jetzt die Leute im Ort und der Bürgermeister und wer auch immer halt das eigentlich für eine gute Idee halten, gehen die Leute dann trotzdem auch straffrei aus oder sie, also es wird halt toleriert, dass sie es tun trotzdem.
Das ist ja jetzt, wie du gesagt hast, eine politische Bewegung. Das entsteht ja erstmal aus so einer Sicherung der Existenzgrundlage, wenn man den Arbeitsplatz verliert oder vielleicht auch um bessere Beschäftigungsbedingungen für einen selbst zu schaffen. Aber inwieweit ist denn diese Sin Patrons-Bewegung auch in eine politische Debatte dann involviert? Wie weit geht da diese Politisierung?
Ich glaube, es ist eher ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sowas zusammenhängt. Also das heißt, die haben eigentlich am Anfang die allermeisten Leute in diesen Betrieben wirklich erstmal nur gedacht, ich will meinen Job nicht verlieren, ich will einfach nicht, dass der Betrieb zumacht, was auch immer. Und dann kriegt man irgendwann mit, was da alles dranhängt, dass man es überhaupt selber kann, dass man gar kein Management braucht, dass die Leute, die produzieren, eigentlich selber am besten wissen, wie es geht. Das heißt, es hat sich danach eigentlich politisiert, aus dieser Handlung heraus. Dann haben sie meistens die interne Organisation auch erlernt, festgestellt, dass je egalitärer es nach innen ist, desto weniger erpressbar ist es nach draußen. Das war auch so eine Lektion, die dann die meisten Betriebe auch beherzigt haben. Dann kriegen einfach alle die gleiche Kohle, alle haben das gleiche Stimmrecht in der Vollversammlung, die alles beschließt, auch im Betrieb. Das sind so die Erfahrungen, die dann durchaus eine politische Wirkung auch hatten. Und der andere Effekt war natürlich, dass sie die ganze Zeit versuchen mussten, sich um diese großen Gewerkschaften herum zu organisieren. Das ist so wie hier, dass die Großgewerkschaften eigentlich schon eher genau sowas verhindern sollen, dass die einfach schon eher auf dem nach dem Regelwerk gehen und einfach genau diese Art von autonomen Arbeitskampf eigentlich nicht unterstützen oder selten unterstützen. Und das heißt, man musste sich dann eigene Strukturen schaffen, eigene Umgehungsstrategien, und das ist in Argentinien dann einerseits über so Dachverbände und informelle Treffen, aber es gibt vor allem eben auch diese großen trotzkistischen Parteien, die jetzt in dieser Linksfront FIT zusammengeschlossen sind, die da als Infrastruktur halt sehr wichtig sind, die halt über die Region hinaus im ganzen Land Sichtbarkeit schaffen können, die das auch in den Parlamenten auf den Tisch tun können und die auch, was man nicht unterschätzen darf, finanzielle Hilfe für einige dieser Betriebe leisten. Die spenden dann einfach einen gewissen Teil ihres Abgeordnetengehalts in deren Kasse, und das klingt dann immer nicht viel, aber für diese Betriebe ist das meistens ein Haufen Geld.
Du hast auch schon angesprochen, dass natürlich da der Staat nicht so begeistert von ist, wenn sie sich dann einfach so unabhängig machen. Wie reagiert denn da dann der Staat Argentinien oder die Sicherheitsbehörden auf solche Besetzungen? Wie gehen die damit um? Mit was für Repressionen vielleicht auch?
Also lässt sich jetzt nicht so über einen Kamm scheren, weil es da auch verschiedene Phasen die letzten Jahre gab. Es gab diesen Aufstand 2001 und diese Postaufstands mehr oder weniger linke Regierung, die hat dann schon versucht, das mehr so zu vereinnahmen, irgendwie so zu tun, als wäre es ihre, ihre Bewegung, irgendwas, was auf ihrer Seite ist, und wollte da, glaube ich, so eine Art selbstorganisierten Billiglohnsektor haben, Leute, die freiwillig einfach totale Scheißjobs machen zu schlechten Bedingungen, weil sie einfach das selber so wollen, und dann führt man dabei trotzdem wieder die Hierarchie ein und irgendjemand, der direkt an der Regierung hängt. Das war so die Strategie, die ist aber auch bei den meisten Betrieben nicht aufgegangen. Also es sind, glaube ich, so ein paar Dutzend letztlich von ihnen dann irgendwie erfolgreich erpresst oder über den Tisch gezogen worden. Die meisten haben einfach schon mitbekommen, dass sie bessere Chancen haben, wenn sie sich weiter so egalitär organisieren und sich auf diesen Quatsch nicht einlassen. Jetzt ist es aber schon wieder ganz anders. Jetzt ist seit 2 Jahren wieder so eine offen neoliberale Regierung dran, und die Repression wird ganz offensichtlich viel härter gerade. Die versuchen wirklich gerade rauszukriegen, wie sie diese Betriebe eigentlich am besten alle loswerden können.
Also kein leichtes Pflaster für die Sin Patros-Betriebe, die sich da organisiert haben. Was gibt es denn noch für Beispiele von Betrieben, die sich da nachhaltig kollektivieren konnten und sich erhalten konnten?
Also ja, bisher würde ich sagen, die meisten funktionieren nach wie vor noch so. Die haben jetzt einfach andere Probleme, dass sie halt die ganze Zeit über keine Subventionen bekommen haben. Also auch nicht die, die jeder normale Privatbetrieb halt in Argentinien kriegen muss, weil die sonst in der internationalen Konkurrenz einfach keine Chance haben. Das heißt, die stehen jetzt oft vor dem Problem, dass sie ihre Anlagen einfach seit 10, 15 Jahren nicht mehr erneuert haben und irgendwann einfach also nicht mehr rentabel sein werden, auch nicht für ihre eigenen Leute. Das ist unklar. Also da wäre jetzt eher die Frage, was da politisch insgesamt im Rahmen drumherum passiert, wie weit da auch ansonsten die Arbeitskämpfe jetzt wieder aufflammen unter dieser neuen Regierung. Das ist alles nicht abzusehen. Aber dieses Beispiel hat sich halt auch in andere Länder ausgedehnt. Also es hat halt jetzt durchaus Nachahmer gefunden, beziehungsweise Leute, die sich davon haben beeinflussen lassen. Es gibt ähnliche Projekte in Griechenland, in Bosnien, in der Türkei, in Frankreich, Italien, vielen anderen Ländern. Und es passiert sowas auch durchaus immer wieder mal in Deutschland. Es ist gar nicht so, dass hier niemand sowas versuchen würde. Hier fehlt es eigentlich eher an der Linken, die das dann aufgreift, die das dann zum Thema macht und unterstützt.
Du hast ja das Buch Sin Patron, wo es genau darum geht, auch übersetzt und auch mit einer Praxisanleitung versehen. Was kann man denn von dieser Bewegung auch für die Arbeitskämpfe hierzulande lernen? Du hast es gerade schon angesprochen, dass es da vielleicht auch an Unterstützung dafür fehlt. Was für Rahmenbedingungen müsste es dafür hier geben und wie sieht diese Anleitung dafür dann aus?
Okay, also nochmal zu der Übersetzung. Ich habe es aus der amerikanischen Version übersetzt. Spanisch kann ich nicht so gut. Dafür brauchte ich Hilfe von vor Ort, hauptsächlich von Maggie Lopez, die das heute Abend auch mit mir vorstellt in Halle. Die praktische Lektion daraus ist auf jeden Fall, dass eine Linke sich tatsächlich auf Arbeitskämpfe erstmal wieder stürzen sollte, dass man das auch nicht aus dem Boden stampfen muss und auch gar nicht gleich mit der roten Fahne auftauchen muss, einfach schon erstmal dieser Punkt, die Leute wollen ja vielleicht ihren Job auch nicht verlieren, man kann ihnen erstmal dabei helfen, erstmal sowas auch das wieder in Gang bringen, sozusagen Selbstorganisation unterstützen, wo sie sowieso schon passiert, und da würde ich tatsächlich sagen, passiert viel zu wenig. Es ist nicht so, dass die Leute nicht kämpfen würden, sie haben nur in den meisten Fällen viel zu wenig Unterstützung, ist halt nicht so hip, ist nicht so ein Uni-Thema auch irgendwie so als politische Praxis und bleibt immer so ein bisschen daneben liegen. Also wenn ich jetzt hier schaue, wo es irgendwo autonome Arbeitskämpfe gibt, wer das dann unterstützt, sind eigentlich immer diese kleineren anarchistischen, trotzkistischen Gruppen, die das dann tun. Und selbst wenn mal solche riesigen Sachen passieren wie, weiß ich, der GDL-Streik oder so, gibt es eigentlich keine systematische Unterstützung von links. Das ist dann vielleicht so ein bisschen Bekundung und vielleicht finden ein paar Leute das auch gut, aber vielleicht hat Torso dann irgendwie sein Profilbild mal geändert und sowas, das ist auch alles schön, aber es war jetzt nicht so, als hätte die Linke die ganze Zeit dann jeden Tag eine Kundgebung am Bahnhof gemacht und den Leuten einfach mal versucht zu helfen, einfach mal hingehen und sagen, was wäre denn gut für euch gerade, was braucht ihr denn hier in dem Kampf? Also sowas wäre auf jeden Fall immer viel wichtiger gerade, das passiert einfach zu wenig und in Argentinien sind diese Parteien, die in dieser Linksfront zusammengeschlossen sind, auch dadurch wieder so groß geworden. Das waren vor 15 Jahren eigentlich auch alles relativ kleine Organisationen, die aber durch die Unterstützung von Arbeitskämpfen, also nicht nur diese Art Besetzung, sondern auch generell Streik und andere Formen von Arbeitskampf, jetzt wieder so groß geworden sind.